I can't come out. Not right now.
You're such an asshole.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Fernseh- und Serienbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we better don't shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen, willkommen. Wie immer vorab zwei Dinge. Erstens, wir sind nicht spoilerfrei. Das heißt, ihr solltet die Serie, über die wir heute reden, besser gesehen haben. Und Anne und ich haben vorhin nicht darüber gesprochen, wie die jeweils andere denn die Serie fand. Das heißt, es ist auch für uns eine Blackbox. Und ihr seid jetzt live dabei, wenn wir darüber sprechen, wie wir welche Serie fanden?
Heated Rivalry.
Yes.
Boah, die Serie, über die gerade wirklich gefühlt alle sprechen.
Ja.
Und deswegen natürlich auch wir.
Exakt, genau. Also da ging ja jetzt, wir müssen natürlich mitreden, mitschauen und alles. Spannend. Genau, du hast schon gesagt, die ganze Welt redet drüber. Wir jetzt auch. Wir fangen an mit Anne. Mir hat's dir denn gefallen?
Ja, das ist immer unsere Reihenfolge und ich muss immer zuerst aus der Deckung kommen. Ja, Mann, gut hat's mir gefallen. Ich habe das weggebinged. Das sind 6 Folgen. Die sind alle so plus minus um die 45 Minuten mal 50. Mhm. Also ist schon ein bisschen Lebenszeit, die man da investiert.
Ja.
Aber ich habe das weggeguckt. Und es hat mich sehr gecatcht und ich war hooked. Aber, und darüber reden wir ja hoffentlich heute, es gibt schon ein paar Dinge, wo ich zu dir gleich sagen werde, also aus dramaturgischer Sicht hat das irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Und das, also im Lehrbuch steht das anders und hältst du das für eine gute Idee? Also es gibt einiges, wo ich sage, hä? Also analytisch betrachtet, nicht immer so top. Aber hey, ich kann nur für mich sprechen, emotional betrachtet hat das total funktioniert. Und vielleicht kannst du mir erklären, so.
Wow, okay. No pressure.
Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, es hat mir gefallen. Ja, ich war auch emotional total dabei, habe genau dasselbe, dass ich denke, gut, also gewisse Dinge macht man eher anders oder... Auch wieder Thema Konfliktarmut so hinten raus.
Ich würde weitergehen, ich würde sogar Plotarmut in den Raum werfen wollen.
Aber es funktioniert ja. Äußerst spannend.
Ja.
Und lass uns mal herausfinden, warum. Dennoch. Mhm. Und natürlich trotzdem unsere Analysebrille, was für uns eben laut Regelwerk des Drehbuchschreibens eigentlich ungewöhnlich ist. Aber ungewöhnlich kann ja auch einfach nur sein, andere Wege bestritten, funktioniert trotzdem, ist ja nicht Mathe.
Richtig, es ist nicht Mathe. Und das ist gut so.
Das ist sehr gut
wenn
so.
Wenn ich da für mich sprechen darf.
Ja. Wollen wir erstmal damit anfangen, was uns so berührt hat, bevor wir anfangen, uns zu sagen, was eigentlich dagegen spricht, dass wir so berührt waren?
Ja, oder uns zu fragen, wie das funktionieren konnte. Mhm. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen für die wenigen, die von dieser kanadischen Serie noch nichts mitbekommen haben sollten. Es geht um zwei, ich sag's direkt, angeblich Verfeindete. Ich werfe dieses Wort ein. Es geht um zwei angeblich verfeindete Eishockeyspieler.
Ja.
Die in unterschiedlichen Teams spielen und harte Rivalen sind, harte Rivalitäten ausleben und die aber eine heimliche Liebesbeziehung eingehen, die sich über Jahre erstreckt. Auch darüber würde ich gleich sehr gerne mit dir sprechen. Mhm. Und es ist natürlich dieses klassische Narrativ der verbotenen Liebe, wo man natürlich mitfiebert, weil zwei Menschen, die sich lieben, es aber aus welchen dämlichen Gründen eigentlich nicht dürfen, da ist ja die Sympathie oder zumindest die Empathie, also die Emotion des Publikums, also wenn man nicht Sozio- oder Psychopath ist, wenn man emotional, ich sag mal, normal gepolt ist, ist man immer bei den Menschen, zwei Menschen, die sich lieben und es nicht dürfen.
Ja.
Das fühlt sich nicht richtig an und natürlich wünscht man ihnen, dass sie sich lieben dürfen.
Ja.
Und dass diese Liebe über alle Widrigkeiten hinweg Bestand hat. Dass die Liebe stärker ist als alle Hindernisse.
Yes. Sehr schön zusammengefasst.
Danke.
Ja, es ist schon das Shakespeare, Romeo und Julia Motiv, das so in unsere Geschichten-Erzählwelt eingetreten ist. Sie sind ja beide die Top-Spieler von rivalisierenden Teams. Boston gegen Montreal. Mhm. So, das ist das eine.
Mhm.
Und das andere ist, es gibt keine als schwul oder bisexuell geouteten Hockey-Player. Das ist das Zweite.
Mhm.
Das sind die Konflikte, in denen sie stecken.
Mhm.
Ja, und das ist schlimm und man will, dass sie sich trotzdem kriegen. So.
Ja, natürlich.
Und das funktioniert.
Natürlich.
Das funktioniert. Also das funktioniert auf jeden Fall. Aber das Ganze lebt natürlich von der Chemistry der zwei. Ne?
Ja.
Also wie die beiden sind und wie die zusammen sind.
Ja.
Und das ist eigentlich auch meine Antwort auf, warum funktioniert das? Wenn du die zwei Figuren liebst, wenn du liebst, wie die miteinander sind. Also du musst die einzeln lieben und du musst sie zusammen lieben. Dann kann auch irgendwie Plot, egal.
Plot? Welcher Plot?
Schnelle,
Entschuldigung.
Egal, wurscht. Muss man dann alles nicht so. Also, das ist meine Antwort. Du liebst die Figuren, du willst Zeit mit denen verbringen, du bleibst dabei. Das ist das. Und Sex sells.
Ja,
also, es
ja.
ist so.
Ja, also, es. Wird ja, im Internet konnte man es hoch und runter lesen, die wahnsinnig expliziten Sex-Szenen. Also ja, es kommt zu sexuellen Handlungen in diesen sechs Folgen mehrfach.
Ja.
Ich möchte jetzt, also wie wahnsinnig explizit die waren, das war jetzt, finde ich, nicht pornografisch und nicht unangemessen dargestellt. Also ich sag mal vorsichtig, da hat man irgendwie auch schon anderes gesehen. Ich sag nicht, dass das besser sein muss, im Gegenteil. Also ich fand die Wahl der Darstellung absolut angemessen und ja, also das ist jetzt ist keine Pornoserie, so, aber
nee, das stimmt,
das
aber
sind
es gibt
zwei gut aussehende junge Männer, die Spaß an Sex haben.
Ja, es gibt, also ja, genau, also was du sagst, es ist nicht pornografisch, es ist ästhetisch dargestellt.
Mhm.
Es gibt aber auch Entscheidungen bei sowas, dass man in eine Szene reingeht, in der es dann zu Sex kommt und man sieht eigentlich nur den Beginn und dann schneidet man weg und dann kommt man wieder dahin zurück, wenn sie fertig sind. Mit dem Sex.
Wenn einer sich die Zigarette anzündet. Ne?
So, so, genau. Aber ja. auch das sind alles, alles bewusste Entscheidungen, wie explizit man es macht. Weil, ja, das ist schon der Punkt von Sex Sells. Also insofern, ich würde sagen, natürlich geht mehr. Aber es ist schon auf der eher Mehrseite durchaus, ne? Also was gezeigt wird. Und
gut.
auch lang und ausführlich. Und natürlich geht es ja auch darum. Und der eine Charakter, Shane, entdeckt ja auch erst über den Verlauf dieser Serie, dass er schwul ist. Das ist alles Teil deswegen so.
Du, Lisa, in Anbetracht dessen, dass, ich möchte es gerne nochmal sagen, ich diese Serie wahnsinnig plotarm fand, konnte man so gut Sendezeit füllen. Also, ne, das ist einfach, wie du schon sagst, die Sexszenen sind durchaus auch nicht kurz.
Nee,
also sie sind
und das ist aber der
lang.
Punkt, ist, man braucht, also das Argument offensichtlich ist, Plotarmut ist kein Problem, es ist nicht, muss nicht negativ sein.
Mhm.
Man braucht halt etwas anstelle dessen.
Eye Candy.
Und in dem Fall Chemistry, Eye Candy, Sex. So, das ist das, worauf das dann fußt. Und das funktioniert sehr gut.
Apropos Chemistry, yes. Du hast es völlig richtig gesagt. Die beiden Charaktere, nämlich Shane Hollander und Ilya Rosanoff, die beiden Charaktere, also die fiktiven Figuren, funktionieren wahnsinnig gut. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, das hilft ja alles nichts, wenn du ganz toll gezeichnete, geplottete Figuren und Figurenbögen und Entwicklungen hast und eine Backstory-Wound und ein Want und ein Need und was man alles so an Handwerk als Drehbuchautor, als Drehbuchautorin hat, um einen fiktiven Charakter zu erschaffen. Aber das hilft ja alles nichts, wenn der Cast nicht funktioniert. Also wenn du das Gefühl hast, die beiden Schauspielenden, die ein Liebespaar spielen sollen, das ist irgendwie unglaubwürdig, inkompatibel, man fühlt es einfach nicht, man spürt es nicht. Und das habe ich mir auf meine Liste unter positiv mit 3 Ausrufezeichen geschrieben. Ich finde, der Cast ist wahnsinnig gut und die Chemie nicht nur zwischen den geschriebenen Figuren, sondern auch der verkörpernden Schauspielenden funktioniert unfassbar gut.
Ja, ja, absolut. Es ist interessant, weil ich meinte jetzt bei Chemie tatsächlich die Schauspieler.
Ach so.
Die 2.
Ach so.
Und die Figuren, die kannst du, weil die Figuren sind auch hier klassisch angelegt. Good Boy, Bad Boy. Ne? Und der Bad Boy, der eben auch eigentlich ganz anders ist und emotional eigentlich ganz weich, aber hinter Mauern sich verschanzt. Das ist alles schon eher auch klassisch. Und natürlich funktioniert das in der Anlage, aber wenn die Schauspieler das Stereotyp rüberbringen oder also im Grunde das Klischee zu sehr durchscheint, dann funktioniert es nicht, wenn man das Gefühl hat, oh ja, man spürt das dann. Man nennt das auch das Backpulver. Ich schmecke das Backpulver so. Und ganz großer Anteil ist eben, wenn sich auch ganz, ganz oft bei allen flirty Sätzen ganz viel auch zwischen Scott Hunter und Kip, Folge 3.
Oh ja, da müssen wir gerne gleich ausführlicher drüber sprechen.
Diese Sätze können ganz furchtbar sein und sich auch furchtbar lesen. Und nur durch, also eben menschlich gemacht und echt gemacht, klingen die super. Das ist wahnsinnig entscheidend, gerade bei Love und Flirten und Anziehung. Es gibt Bereiche, die funktionieren auch, oder Genres, in denen ist das nicht so wichtig oder das ist vielleicht der Plot größer und wichtiger. Actionfilme zum Beispiel. Ne? Und hier ist es halt massiv wichtig, dass das funktioniert. Die falschen Leute, das wäre alles nix.
Das stimmt.
Also make or break, sagt man auch. Und in dem Fall, wow. Das funktioniert wirklich massiv gut. Und deswegen ist eben Plot-Armut kein Problem, denke ich. Weil du guckst denen auch dabei zu, wie die das, wie sagt man, das Telefonbuch vorlesen. Hauptsache, die sind zusammen und sind in ihrer Dynamik. By the way, auch sehr, um vielleicht einzusteigen, Folge 6 ist ja auch nur, man guckt ihnen ja eigentlich nur zu. Es gibt dann den Moment, in dem der Vater bei Shane auftaucht und ihn zusammen mit Ilya sieht. Aber bis dahin ist es, also es passiert natürlich viel in deren Beziehung und sie räumen Konflikte aus dem Weg und sie gestehen sich, dass sie sich lieben und überhaupt. Aber für eine Folge 6, die normalerweise, wo noch mal richtig was los ist in der Serie, wo du die Klimax reinpackst, wo es noch mal richtig zur Sache geht, very chill. Also sehr entgegen der normalen Struktur einer Serie. Würde ich sagen.
Ja. Bevor wir vielleicht noch weiter über Folge 6 reden, lass uns ganz kurz gerne über Folge 3 reden.
Ja,
weil
bitte.
Folge 3 ist ja, ich sag mal, so eine Art Standalone.
Ja.
Weil in Folge 3 geht es komplett um Scott Hunter. Scott Hunter ist auch ein Profi-Eishockeyspieler. Der wird auch in den ersten beiden Folgen durchaus schon mal erwähnt und angespielt und angeteased. Aber ich gebe zu, dass ich zuerst dann doch überrascht war, nachdem ich die ersten 2 Folgen sehr nah an Shane und Ilya dran war, die kommen ja in Folge 3, korrigiere mich, wenn ich es falsch aufgeschrieben habe, die kommen gar nicht vor in Folge 3. Folge 3 dreht sich nur um Scott Hunter, der auch ein sehr maskuliner, sehr erfolgreicher Profi-Eishockeyspieler ist. Mhm. Und wir sind live dabei, wie er sich verliebt und auch eine heimliche Liebesbeziehung zu Kip beginnt. Kip ist ein Verkäufer in einem Smoothie-Laden. Mhm. Also die lernen sich quasi im realen Leben kennen, weil Scott Hunter in einen Smoothie-Laden geht und sich einen Smoothie kauft und Kip ihn dort bedient und ihm einen Special Smoothie mixt. Und wir kriegen quasi mit, wie aus diesem erst flirtet der mit mir? Nein, das kann nicht sein. Ist das entweder der Eishockeyspieler? Es ist der heiße. Oh, und der flirtet mit mir und er kommt immer wieder und er will immer diesen Smoothie haben. Und wie daraus dann irgendwie das erste Date und das erste Mal Sex und sie sind dann sehr schnell in einer Beziehung und sie leben eine wirklich sehr herzliche, innige Beziehung, aber im Geheimen. Und Kip macht das sehr lange mit. Scott versucht wirklich ihm da entgegenzukommen, aber, und da kommen wir jetzt direkt zu meinem Zitat, was ich gewählt habe, I can't come out, not right now, das sagt Scott in Folge 3 zu Kip. Und man spürt, finde ich, einen sehr ehrlichen Leidensdruck, also dass er wirklich sich gerne zu Kip, zu seinem Freund, den er liebt, bekennen würde, es aber einfach nicht kann, es geht nicht, weil Eishockey ist ein sehr männlicher Sport oder das Narrativ ist zumindest, das sind die harten Kerle, da wird ja auch gerne mal gefoult, gebodychecked, das ist ein sehr körperlicher, sehr robuster Sport und Scott Hunter sieht für sich, zumindest in Folge 3, keine Chance, seine Karriere und öffentlich seine Liebe zu leben und das in Einklang zu bringen. Aber es gibt ja einen sehr schönen, einen wirklich, also ich war ganz angerührt, einen sehr schönen Payoff von diesem Moment oder für diesen Moment. Ich weiß gar nicht, ist es auch die Folge 6? Nee, ich glaube, es ist die Folge 5.
Folge 5, oder? Ja. Mhm. Ende Folge 5, ja, genau.
Ende Folge 5 ist Folge 5. Scott Hunter gewinnt mit seinem Team den Cup. Also ich nehme an, die Meisterschaft, ich habe von Eishockey wirklich gar keine Ahnung, also irgendeine wichtige Trophäe.
Ich übersetze das auch so.
Ja, gut. Und bei der Meisterschaftsfeier oder nach Schlusspfiff, heißt es Schlusspfiff im Eishockey, nachdem das Spiel beendet ist, kommen Family und Friends aufs Eis zu ihren Spielern und alle freuen sich. Und Scott ist der Einzige, der niemanden, den er liebt, auf dem Eis hat. Wir wissen auch, dass seine Eltern bereits sehr früh verstorben sind. Mhm. Und Kip ist im Publikum. Und Scott holt ihn, winkt ihn zu sich heran, holt ihn aufs Eis. Und die Kommentatoren sagen auch, wer ist dieser junge Mann? Warum holt Scott Hunter einen Fan aus dem Publikum aufs Eis? Und dann, also wirklich sehr präsent, mittig auf dem Spielfeld, auf der Eisfläche, küssen sie sich. Und das ist ja dann das Coming Out von Scott Hunter. Und das sehen Shane und Ilja, die beide jeweils bei sich zu Hause diese Live-Übertragung geguckt haben. Und also ich zumindest habe das so interpretiert, dass die auf einmal eigentlich eine Möglichkeit sehen, hey, Scott hat es uns doch vorgemacht. Der hat für uns eine Tür geöffnet, durch die wir vielleicht durchgehen können. Aber in Folge 6 ist das ja überhaupt nicht Thema. Hat dich das nicht auch irritiert, dass die in Folge 6 kein einziges Mal darüber reden, im Sinne, hey, was Scott letzte Woche gemacht hat, das könnte doch unsere Chance sein. Das wird überhaupt nicht als Chance wahrgenommen oder zumindest wird es nicht diskutiert. Und ich frage mich, warum nicht?
Ja. Das finde ich sehr gut, dass du das ansprichst. Auch großes Fragezeichen meinerseits. Also es löst sofort auf, dass Ilja dann Shane anruft und sagt, I'm coming to the cottage. Ne? Also er kommt dann zu seinem Ferienhaus am
Shane
See.
Shane hatte ihm angeboten, hey, du könntest im Urlaub zu einem super abgelegenen, romantischen Platz. Ich habe da so eine Hütte am See. Du könntest da hinkommen und zuerst sagt Ilja, nee, sehe ich nicht, weiß ich nicht, gucken wir mal. Und nach diesem öffentlichen Kuss von Scott Hunter ruft Ilja Shayna und sagt, ich komme.
Ja, genau. Das ist für mich das, was das auslöst. Und dann, und das ist jetzt nämlich interessant, weil ich hatte bis dahin immer den großen Konflikt, die große Angst, das, was über allem drüber liegt. Für mich war das immer die Tatsache, Outing, geoutet werden, das wäre das Karriereende, Sponsorenverträge beendet. Das wäre jetzt das Schlimmste, weil die Welt halt ein scheiß Ort ist und es gibt keine geouteten Hockeyplayer und so, das ist alles traurig. Und daraus kommt der Konflikt, daraus kommt die Spannung, daraus kommt auch die Angst, dass es die ganze Zeit passiert. Und deswegen kann man auch Plot-Armark tatsächlich ein bisschen erzählen, weil die ganze Zeit drunter liegt, die können hier jederzeit erwischt werden, wenn die beieinander sind. Ne? Mhm. Also immer dieses so. Und das wäre schlecht. Mhm. Das war für mich die ganze Zeit der Konflikt, der drüber liegt, der drunter liegt, der die Spannung erzeugt. Für mich ist auch der Moment gewesen, Hunter outet sich, plötzlich geht da eine Tür auf. Wow, heißt das, der Konflikt wird von, die Spannung wird von ihnen genommen, der Konflikt wird von ihnen genommen. Wird es, können sie sich dann jetzt vielleicht auch outen? Ist das jetzt die Möglichkeit? Wie wird die Welt darauf reagieren? Weil das ist ja eigentlich das, was 5 Folgen lang uns in Atem gehalten hat. Ne? Diese Liebe darf in dieser Welt nicht sein. So. Plus, habe ich gerade auch schon gesagt, sie sind Rivals von Teams, die sich hassen. Das waren die 2 Dinge, die zwar etabliert wurden, als das ist ein Konfliktpunkt, aber für mich war die ganze Zeit lang das Thema nicht geoutet werden, nicht, sich nicht outen können, als der Hauptspannungsbogen. Und das Rivalitätsding war für mich gar nicht so präsent.
Für mich auch überhaupt nicht.
Okay, gut,
ich finde, diese Rivalität ist behauptet. Ich finde sie sehr behauptet.
Ja, ich glaube, sie ist wahr. Sowas ist so zwischen Teams. Die Tatsache, dass sie natürlich gegeneinander auf dem Spielfeld stehen und dann, wie die Mutter halt am Ende auch fragt, so, hast du ihn gewinnen lassen? Das ist natürlich ein Problem, wird aber nicht genug bespielt in den ersten 5 Folgen. Mhm. Und was dann am Ende der Folge 5 passiert, ist, dass jetzt nicht plötzlich der ganze Konflikt weg ist und sie sich jetzt outen können, sondern jetzt rutscht in den Vordergrund, dass sie halt Rivals sind und für die Boston gegen Montreal spielen und es geht nicht. Und dann fängt Shane an, dafür eine Lösung zu finden. Du musst erstmal, ne, also Ilja sagt, ich verlass Boston. Okay, dann zieh es mal nach Ottawa. Wir müssen erstmal das Narrativ ändern, dass wir gar keine Feinde sind. Wir könnten damit in die Öffentlichkeit, also dieses stückweise auflösen. Daher kommt, glaube ich, mein Störgefühl und vielleicht eben auch deins. Es ist, eigentlich geht es immer noch um das Thema, kann ich mich jetzt outen oder nicht? Und plötzlich wird aber dann jetzt hochgefahren, wir sind Rivals und deswegen können wir uns nicht outen. Und das finde ich nicht sauber. Also das finde ich irgendwie durcheinander. Und auch die Reaktion der Welt darauf, dass Hunter sich geoutet hat, wird nicht gezeigt. Nur einmal erwähnt, wenn er seine Rede hält und sagt, dass sich ganz viele junge Männer bei ihm gemeldet haben und ihm gedankt haben, sozusagen im Positiven. Also wenn was dargestellt wird, dann die positive Reaktion, was das Positives ausgelöst hat, was ja mega ist, was natürlich nur dazu führt, sie können sich ja dann jetzt outen, wenn überhaupt kein Problem entstanden ist durch das Outing. Ne? Also wenn Hunter nichts, sie haben ja Angst davor, dass ihnen was passiert und es passiert ja nichts, so wie es zumindest wird so dargestellt, also können. So, und dann wird als neues Problem oder jetzt hochgefahren als Problem, sie können sich nicht mehr outen, weil sie Rivals sind. Weißt du, was ich meine? Das ist so unsauber. Also ich fand's unsauber.
Ich auch. Lisa, bitte korrigier mich, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe oder,
ja,
oder wenn ich da irgendwas nicht richtig fühle, obwohl wir wissen, man kann nicht falsch fühlen. Just saying. Es gibt ja auch diese Diskussion, dass also ab dem Moment Folge 6, wenn Shanes Eltern erfahren, dass ihr Sohn schwul ist und auch in einer Liebesbeziehung mit Ilja ist und dann natürlich auch die Frage, seit wann ist das denn so? Seit Jahren? Also diese Serie erzählt gerade auch in der ersten Folge irre Zeitsprünge,
Ja, da müssen wir auch noch drüber reden.
Die aber auch sich für mich nur behauptet anfühlen. Also das sind dann immer irgendwie, keine Ahnung, Dezember 2008, dann kommt irgendwann 6 Monate später, eine Woche später, dann wieder 2 Jahre später. Also das ist irre, aber ich finde, dass sich das gar nicht transportiert. Also die sehen immer gleich aus, die werden gefühlt kein Jahr älter. Also dafür, dass diese Serie, diese Geschichte, in was für einem Zeitrahmen spielt die? 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre? Also
ja, so viel, lange. Ja, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber ja, was, 2009 oder was, bis 16 oder was, 17? Also 10 Jahre, ich dachte fast 10 Jahre.
Ja, und also das wird behauptet durch irgendwelche Einblendungen. Ich sehe das nicht, ich fühle das nicht. Ja. Die haben immer die gleiche Frisur, die haben, also das, du siehst ja auch, also zu Beginn dieser Serie, es gibt ja manchmal Filme oder Serien, 2008, glaube ich, Dezember 2008 ist die erste Einblendung, glaube ich. Dann fängt die Geschichte an.
Ja,
und das
genau.
ist ja, wir haben jetzt, also jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist 2026. Und das ist ja eine Geschichte, die 2008 spielt, kann man ja schon sagen, das ist ja schon historisch. Also das ist ja echt eine lange, also das sind fast 20 Jahre so. Und das siehst du aber nicht. Also du guckst dir diese erste Folge an und da stehen keine alten Autos rum, die Klamotten sind nicht auffällig, dass es einem aufstößt. Also die könnte auch 2026 gespielt sein. Du wirst visuell quasi nicht darauf hingewiesen, dass das gerade, was du siehst, 2008 spielen soll. Und also auch diese Zeitsprünge oder diese erzählte Zeit finde ich wahnsinnig behauptet, weil ich erlebe das nicht, ich fühle das nicht, ich sehe das nicht.
Mhm.
Und dann sitzen Shane, Ilja am Tisch bei Shanes Eltern und dann kommt auch die Frage, okay, also ihr habt jetzt diese heimliche Liebesbeziehung, ihr liebt euch, ihr seid ein Liebespaar, ihr liebt euch und wie lange wollt ihr das denn jetzt machen, bis ihr eure Schlittschuhe an den Nagel hängt, also bis zum Karriereende? Und das klingt so, diese Dramatik ist so, als wenn man sagen würde, wollt ihr das jetzt die nächsten 60 Jahre durchziehen? So klingt das. Und ich habe mal gegoogelt, wie gesagt, ich habe von Eishockey wirklich gar nicht viel Ahnung. Nee, eigentlich habe ich gar keine Ahnung von Eishockey. Yeah. Und ich habe einfach mal gegoogelt, so Profi-Eishockeyspieler haben ja eh alle Profisportler.
Ja.
So ein gewisses Verfallsdatum einfach, ne? Weil man mit Anfang, Mitte 20 irgendwie körperlich in einem anderen, in einem anderen Shape ist als mit Anfang, Mitte 50. So. Und ich habe gegoogelt, wann denn so eine Profi-Eishockey-Karriere langsam endet. Und das ist so mit plus minus 35.
Mhm. Ja, sehr üblich, Mitte 30 beim Leistungssport.
Ja. So. Aha. Dachte ich auch, fand ich jetzt nicht überraschend. Und wenn wir sagen, dass die sich mit Anfang 20 kennengelernt haben oder mit 20, diese Geschichte geht schon 10 Jahre, roundabout, wo man sich denkt, ach so, okay, ihr wollt das bis zum eurem Karriereende geheim halten, wo man sich denkt, ja, mein Gott, dann macht es doch noch 5 Jahre und danach seid ihr Ex-Profi-Eishockeyspieler und dann könnt ihr euch doch outen. Also 5 Jahre oder 6 Jahre oder so, also ihr macht das doch eh schon seit 10. Also ich fand die Dramatik, das klang halt so, als ob die irgendwie jahrzehntelang sich jetzt verstecken müssen, aber eigentlich geht's noch um ein paar Jahre. So, ich fand das nicht so dramatisch. Oder siehst du das anders?
Nee, ja.
Also mal ganz unabhängig davon, dass es immer schrecklich ist, wenn man eine Liebe geheim halten muss.
Das ist klar.
Egal, ob es ein Monat, ein Jahr, ein Jahrzehnt ist. Ne? Also das steht ja völlig außer Frage. Aber,
das meine ich halt. Irgendwas daran ist so unsauber erzählt. Weil was hier halt ja auch völlig fehlt ist, na, jetzt hat sich ja gerade jemand geoutet. Könnte das dann nicht doch? So, okay, nee. Weil das Problem jetzt wohl ist, ihr seid halt Rivals. Und das ist der Grund, warum das nicht geht. Weil, wie die Mutter sagt, hast du ihn dann gewinnen lassen. Funktioniert das nicht, weil dann auch rückblickend, und fragt die Mutter dann, wie lange geht das denn schon? Also ich dachte, die Angst wird so aufgebaut, ihr könnt nicht mehr, also ihr riskiert eure Karrieren dadurch, dass man euch nicht mehr glaubt, dass ihr gegen den anderen noch voll antretet. Also man nimmt euch aus dem Spiel, weil ihr... Die denken ja, Shane und Ilja, die haben sich zu, ne, die lieben sich. Das ist kein richtiger Kampf mehr. Wir brauchen hier, die sollen sich halt gegenseitig gegen die Bande hauen bei diesem Sport. Das machen die nicht mehr. Riskiert ihr also eure Jobs dadurch. Ne? Plus heißt es dann plötzlich rückwirkend, sind jetzt quasi alle Spiele, der letzten 8 Jahre, in denen ihr beide gegeneinander auf dem Spielfeld standet, können wir das jetzt alles vergessen, was dabei rauskam? Weil ihr nicht wirklich gegeneinander alles gegeben habt? Ja, haben wir jetzt vielleicht irgendwo eine Trophy verloren? Weil du, Shane, halt das eine Tor nicht gemacht hast und dadurch hat Boston gewonnen? Also das habe ich verstanden.
Ja, obwohl, also... Ja. Ich denke mir ja auch, Eishockey ist ein Teamsport. Das ist ja nicht Tennis, wo auf jeder Seite des Netzes exakt ein Mensch steht. Also, ne, da gibt es ja noch ein paar andere Player um Shane und Ilja drumherum.
Die sind ja, glaube ich, so vergleichbar mit aus dem Fußball mit dem Quarterback, ne? Also derjenige, der halt der entscheidendste Spielmann, der Quarterback ist am berühmtesten, Tom Brady, die Würfe, so. Und wenn Tom Brady nicht alles gibt, und dadurch, weil er halt will, dass sein Liebster im Gegenteam nicht verliert. So, also das ist der Gedanke. Ich sag nicht, dass ich dem zustimme. Ich habe das so verstanden, dass das jetzt das Problem ist, das mir jetzt aufgemacht werden soll. Aber das wurde dann gar nicht so als Problem thematisiert, sondern dann kam das, was du gesagt hast, dieser Satz, ja, wollt ihr das jetzt noch 5 Jahre machen? Das ist ja traurig. Ich denke, ja, aber es hat sich ja gerade Scott Hunter geoutet und laut der Darstellung in Folge 6 war das kein Problem. Wo ist das Problem? Also so. Und dann saß ich damit, so, jetzt weiß ich nicht. Irgendwie ist das, was halt als Konflikt die ganze Zeit getragen hat, jetzt hinten so verwässert irgendwo ins Nix verlaufen. Und jetzt weiß man nicht mehr genau, was ist jetzt das Problem. Und wenn das Problem ist, dass die beiden Rivals sind, wo war das eigentlich die letzten 5 Jahre? War das sozusagen nicht, das hätte man dann auch mehr bespielen müssen, damit man sagt, also sowas wie, wir können halt nicht zusammen sein, war für mich immer so, ja, weil man nicht schwul sein kann beim Hockey, weil die Welt halt scheiße ist. So. Da hätte man dann mal sagen müssen, selbst wenn wir uns outen, wir würden rückwirkend alle unsere Spiele als ungültig, also die Welt würde alles in Frage stellen, was wir gemacht haben, weil sie glauben, wir hätten nicht ernsthaft gegeneinander gespielt, was nicht stimmt. Ich gehe dich eigentlich noch härter an als die anderen. So. Hätte man alles machen können, war aber nicht da. So, und deswegen, man sagt ja oft auch, wenn du im dritten Akt, das ist der dritte Akt, der letzte, ein Problem hast, dann liegt das daran, weil du im ersten was falsch gemacht hast. So, das heißt, ich würde argumentieren, man hätte halt in Folge 1 und 2, hätte man halt, was ungefähr der erste Akt roughly ist bei einer 6-teiligen Serie, mehr pushen müssen. Es gibt 2 Konfliktfelder. Und selbst wenn du das eine auflöst, sie outen sich, hast du das nächste. Ne? Vielleicht können sie sich eher auch, wenn sie im selben Team spielen würden. Andererseits, auch da, es nimmt kein Ende, meine ich, dass beim Frauenfußball es Paare gibt, die auch in gegnerischen Teams spielen. Da stellt auch keiner in Frage, dass die dann nicht besser, also das nicht machen. Nein. Deswegen, weißt du, das ist das Problem mit,
also ganz ehrlich,
was ist da hinten jetzt am Ende dieser Serie los?
Ja, man kann doch auch irgendwie das Private und das Berufliche voneinander trennen. Also man kann ja irgendwie ein privates Liebespaar sein und trotzdem, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wir reden hier von Sport. Ja, wir reden von Profisport und es geht da immer um viel Geld und so. Aber letztendlich reden wir hier von Sport. So, also da kann man doch auf dem Spielfeld Rivale sein und privat ein Liebespaar und trotzdem. Also das kennt ja vielleicht jeder auch im Privaten. Und wenn es nur um Karten- oder Brettspiele geht, ich oute mich jetzt, ich bin da wirklich sehr kompetitiv. Also wenn ich bei irgendwas antrete, wie ich schon auch gewinne.
Ja, das ist eben, genau.
So, egal, ob wir befreundet oder sind oder nicht, dann bin ich bei Mensch, ärgere dich nicht, bin hier trotzdem auch für. Ich gewinnen. So. Und hinterher ist trotzdem ich alles nur, fein ich das, zwischen uns.
Ich weiß, also, wie du das meinst. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass das als Konflikt eigentlich aufgemacht werden sollte, dachte ich, und wurde dann halt doch nicht richtig. Achso, ein weiterer Konflikt, der aufgelöst wurde, ist ja die Tatsache, dass Ilja sich auch nicht outen konnte, weil er dann nicht mehr nach Russland hätte zurückkehren können, in sein Heimatland, weil dort eben eine extrem homophobe Gesellschaft ist. Und dann sagt er aber, ja, ich will ja gar nicht mehr zurück jetzt. Damit ist das Problem ja dann eigentlich auch weg. Also was ich meine mit, es werden halt Konflikte hier und dort aufgelöst hinten raus. Und dann steht man da so ein bisschen und sagt so,
richtig.
Moment, ist das jetzt noch ein Problem, dass sie sich nicht outen können? Ach, ist es jetzt also das neue Problem jetzt, dass sie Rivalen sind? Wo war das denn die letzten 8 Jahre? Wo genau ist das Problem, das Traurige, dass sie das jetzt nicht noch 5 Jahre machen sollen? Aber warum denn überhaupt? Weil gibt es ja ein Problem, dass sie es nicht 5 Jahre machen? So, weiß ich meine. Also hinten raus wird's an der Konfliktfront und an der Problemfront ein bisschen dünn.
Ja, voll.
Ich habe deswegen, so, und das muss man jetzt, ich könnte gerade nicht eine gute Prognose dafür machen, welches größer drüberliegende Problem, das sich ja insgesamt aus ihrer, also sowohl aus ihrer Rivalität als auch aus ihrem Schwulsein ergibt, das hat ja alles in der ersten Staffel getragen. Ich weiß jetzt nicht genau, was in der zweiten Staffel trägt.
Mhm. Ich auch nicht.
Wenn es alles ja sehr aufgelöst wurde zum Ende hin jetzt.
Absolut. Also die erste Staffel endet ja auch mit so einem sehr versöhnlichen Bild, dass sie beide im Auto sitzen, Händchen haltend. Und
das
im
will
Grunde,
man ja auch.
Natürlich will man das. Und sie rollen quasi in den Sonnenuntergang. Und es ist eigentlich alles irgendwie voll fein.
Frage. Meinst du, es ist Folgendes passiert? Das ist ja eine Romanadaption. Der Roman heißt Game Changers.
Der erste. Der erste heißt Game Changers. Und der erste, soweit meine kurze, schnelle Internetrecherche, Game Changers bezieht sich ausdrücklich und ausschließlich auf die Geschichte von Scott Hunter und Kip.
What?
Und der zweite Teil, das sind insgesamt 6 Romane von Rachel Reed.
Wow, okay, gut, dass du recherchiert
hast. Und der zweite Band heißt Heated Rivalry und erzählt die Geschichte von Shane und Ilya. Und ich glaube, also ich habe die Romane nicht gelesen, darum gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass sie quasi die Scott Hunter-Line aus dem ersten Roman
kondensiert,
geschmeidig in den zweiten Band reingeflochten haben.
Gut, weißt du, ob dann die anderen 4 Bände auch alle andere
Hauptfiguren haben? Also zumindest, ich weiß es nicht, ich entnehme es den Klappentexten, weil ich habe die Klappentexte quasi quer gelesen. Sehr und gut. Für mich klingt das, als ob diese 6 Romane jeweils ein Standalone sind. So nennt man Geschichten, so nennt man Romane, die in sich abgeschlossen sind und nicht Teil einer Reihe. Ich glaube, es geht immer in irgendeiner Form um Eishockey. Ich glaube, das ist quasi das verbindende Element. Aber ich glaube, dass die Helden der einzelnen Romane nichts mit den anderen Romanen zu tun haben, dass sich da nichts vermischt, dass das alles jeweils Standalones sind.
Gut, dann trägt dann aber das bestätigt jetzt meine Sorge, dass in dieser Serie, in dieser Staffel jetzt, der zweite, also das, was es an Geschichte gab, komplett eingeflossen ist. Das heißt, es gibt eigentlich jetzt einen Abschluss und die Serie hat jetzt aber versucht natürlich jetzt diesen Konflikt zwischen den beiden, der im Buch aufgelöst wird, weiterzuhalten, weil du kannst jetzt in der neuen Staffel nicht die beiden haben. Also das wird nicht funktionieren.
Nee.
Du kannst andere Figuren dazu holen, aber so funktionieren Serien. Also Serie funktioniert, naja gut, ne? Bridgerton ist auch so, dass dann eingeführte Personen noch, ne, die dann Nebenfiguren waren in der einen Staffel, werden dann zu der Hauptfigur in der zweiten Staffel. Boah, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, das Gefühl war jetzt am Ende aber auch nicht so. Also bei Bridgerton ist das Gefühl klarer, diese Liebesgeschichte ist auserzählt und in der nächsten Staffel geht es um ein anderes Geschwisterkind oder einen anderen Menschen aus der Familie und deren Liebesgeschichte wird erzählt. Oder dessen. So, das Gefühl hatte ich hier jetzt aber auch nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Ilya-Shane-Geschichte abgeschlossen ist und wir in der nächsten Staffel uns 2 anderen Menschen widmen, die vielleicht auch in nochmal andere Teammates oder wie auch immer. Aber das Gefühl ist vielleicht so, dass sie das eigentlich, was es gab, an Vorlage schon auserzählt haben und jetzt hat man das Ende aber so gebogen, dass man halt in eine zweite Staffel gehen kann und muss aber komplett frei erfinden, welche Probleme oder was weiter bei Ilya und Shane passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So. Das ist das Gefühl jetzt.
Es ist absolut paradox. Ich bin total bei dir. Man hat am Ende der 6. Folge dieser ersten Staffel nicht das Gefühl, die Geschichte wäre auserzählt. Aber ich hatte ganz deutlich das Gefühl, dass ich dachte, okay, und wie geht's in der zweiten Staffel
was
weiter?
Jetzt noch?
Was wollt ihr da erzählen?
Das ist das Gefühl, aber das macht jetzt alles, so erklärt sich dieses okay, da soll jetzt noch ein Konflikt sein, aber ich kann nicht mehr so richtig nachvollziehen, wo der jetzt genau liegt. Und also, wo? So, das wäre eine Erklärung, die Sinn macht, finde ich.
Also lassen wir uns doch gerne überraschen. Also ich guck auf jeden Fall ja, auf jeden in die Fall. Zweite
ja,
Staffel
ich guck die
rein.
Zweite Staffel ja, sicher, auf jeden Fall. So. Klar.
Also ich freue mich auch schon drauf. Bin sehr gespannt. Ja. Eine Frage noch. Findest du auch dafür, dass das ja auch ein Verkaufsargument ist, zwei Schwule oder Shane ist schwul, Ilja ist ja bisexuell, aber eine, sagen wir mal, schwule, homosexuelle Liebesbeziehung im harten Milieu des männlichen Profi-Eishockeys. Findest du, dass für diesen Pitch sehr wenig Eishockey vorkam?
Ja. ja. Also sie haben es klug gemacht, glaube ich. Sie haben immer nur so Snippets da so zusammengebaut in Montagen. Ja. Mhm. Aber es gab natürlich wenig. Mhm. Kurze Recherche, also zumindest Connor Stories, der Darsteller von Ilja Rosanoff, kann auch gar nicht Schlittschuhlaufen.
Kann nicht Schlittschuhlaufen. Jetzt ist die ganze Faszination dahin.
Nein, also er kann es wirklich auch nicht, noch nicht mal, also auf einem höheren Niveau oder so. Ich komme da jetzt zum Beispiel bei Ted Lasso, gibt es einige Protagonisten, die auch wirklich gut Fußball spielen konnten. Nicht Profi-Level, aber schon überdurchschnittlich gut. Mhm. Und das war Teil des Castings. So, war hier nicht Teil. Hätte ja sein können, dass das vielleicht Ex, wir haben halt auch unter Ex.
Was war wohl Teil des Castings?
Ja.
Wo Chemistry. Die good
Chemistry.
Performen?
Chemistry. Chemistry. Mhm. Chemistry. Und ich glaube, dafür schon gut gemacht. Ich muss aber sagen, dass dieses Ganze, also es hätte schon ein bisschen mehr sein können. Irgendwann fiel dann auch auf, dass das immer nur so Headshots waren, also immer nur so der Oberkörper
nee,
oder nur
ja,
die
also
Gesichter.
Ja, Headshots, aber auch sehr häufig Schlittschuhe in Großaufnahme.
Oder
ne?
Schlittschuhe,
also
ja,
der
genau.
Puck, der
man
übers
hat sich
Eis
also,
schlittert.
Genau, so. Man hat sich da so ein bisschen drumherum geschnitten, dass man eben nicht zeigt, dass die beiden, also so gut wie nie laufen, dass man die laufen sieht. Ja, es ist schon ein bisschen, also ich war auch irgendwann, also das plus die Kombination, diese gigantischen Zeitsprünge, bei denen ich mich auch gefragt habe, braucht es das überhaupt? Also was erzählt mir das? Eigentlich nichts. Ich weiß auch nicht, warum die da manchmal 2 Jahre gebraucht haben, um sich wieder zu treffen, weil ich weiß ja noch nicht, warum dann plötzlich wieder nach 2 Jahren. Also da gab es dann auch keinen Auslöser. Also bei diesen ganzen Hockey-Zeitsprung-Montagen war ich irgendwann auch so, ignoriere ich. Mhm. Okay, bring die zwei wieder zusammen und dann wo stehen die denn jetzt? Also das muss ich sagen, das hat für mich nicht. Also ich habe das irgendwann so hingenommen. Das war so die Kröte, die ich geschluckt habe, habe das ein bisschen wegignoriert, dass ich weder die Zeitsprünge gespürt habe, noch verstanden habe, noch dem Hockey-Thema folgen konnte und irgendwann akzeptiert, ach so, muss ich auch gar nicht. Also ist eigentlich nur so Background-Noise. Mhm. Aber natürlich eigentlich der Hauptgrund für den Konflikt, weil die Welt, die Hockey-Welt immer noch so homophob ist. So, ja. Also deswegen weiß ich nicht, jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne, aber ja, ist auch eine Frage des Geldes, weiß ich nicht, kostet auch. Hm. Es gibt eine Technologie, in der kannst du beim du lässt einen Profi Eishockeyspieler spielen und dann kannst du den Kopf des Schauspielers auf den Hockeyplayer setzen. So. Ist angewandt worden das erste Mal beim Film I, Tonya. Margot Robbie spielt Tonya Harding und man sieht Ganzkörperdrehungen von Margot Robbie als Tonya Harding und das war aber eine Profi-Eisläuferin und diese Technologie hat ermöglicht, Margot Robbies Gesicht
das
und
war
ein bisschen,
gar
ich,
nicht Margot
es war
Robbie.
Leider nicht. Nein, sie ist nicht den dreifachen Achsel gesprungen, den Tonya Harding als erste
nicht.
Frau jemals gestanden hat. Leider nicht, muss ich dich enttäuschen. Oh. Wäre auch ein bisschen, also wäre ein bisschen viel im Anspruch, das zu lernen zu müssen. Ja, deswegen, das kostet. So, diese Technologie kostet. Und vielleicht war das Geld nicht drin. Und dann hat man sich eben mit einem Schnitt beholfen.
Ja, oder man hat sich gedacht, hey, eigentlich geht's überhaupt nicht um
Eishockey,
weil
ist auch
das meiste passiert eh im Bett. Ja, das ist auch kostengünstig so zu drehen.
Das ist immer, ja, genau. Ja, ja, schon. Ich hätte auch eine Frage zu einem plotrelevanten Element. Und zwar Ilias Streit mit seinem Bruder Alexei. Mhm. Hattest du das auch eventuell so verstanden zu Beginn, dass Alexei ihn erpresst? Dass er weiß, dass er schwul ist und ihn erpresst, dass er eben deshalb von ihm alles an Geld fordern kann, was er will?
Oh, nee, hatte ich nicht. Also nee? Alexei ist auf jeden Fall eine sehr unsympathische Figur. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu.
Äußerst.
Ja. Und dass der sich quasi von seinem Profi-Eishockey-Bruder aushalten lässt und das auch nicht mit einem freundlichen Ton, sondern sehr fordernd und auch sehr unfreundlich. Das habe ich alles wahrgenommen. Ich habe mich schon auch gefragt, ich habe mich schon auch gefragt, woher der diesen Ton nimmt. Also wieso der glaubt, so mit seinem Bruder reden zu können. Aber dass du daraus geschlossen hast, Alexei weiß um die Bisexualität seines Bruders und ist gewillt, das einzusetzen, um Geld zu erpressen. So weit bin ich nicht gegangen. Da haben wir dann vielleicht aber auch, das ist ja eine Hypothese von dir, würde ich mal sagen. Oder gab es dafür eindeutige Anzeichen?
Also ich hatte das daraus geschlossen, dass er, ich glaube in Folge 1 beim Telefonat, ihn mit dem F-Wort anspricht. Und das macht er auch nochmal, wenn er dann beim bei der Beerdigung seines Vaters ist. Auch nochmal das F-Wort. Das ist ja das Beleidigen.
Obwohl das F-Wort ist ja einfach auch nur eine mieseste Beschimpfung unter der Gürtellinie.
Total, genau. Das ist natürlich eine total, also absolut, absolutes No-Go, klar. Daraus habe ich aber geschlossen, dass er das weiß. Warum?
Muss er aber nicht.
Muss er natürlich auch nicht.
Ein wirklich,
ja, klar.
Fieses, doofes Schimpfwort.
Richtig,
ist.
Aber dann ist es, also für mich war es dann halt verwirrend, weil dann, ne, also. Wenn es um eine Figur geht, die nicht geoutet und Angst vorm Outing hat, bisexuell zu sein, und es ist sogar gefährlich für sie, in Russland geoutet zu sein, dann ausgerechnet out of all the words you could use, das nimmst als Schimpfwort, dann sorgt es halt für, in meinem Kopf machte das dann nämlich diese Spur auf. Ne? Aber wirklich nur, also an dem Wort hing es halt. Das war der Grund. Weil ich mir aber, auch die Frage gestellt habe, die du dir offensichtlich auch gestellt hast, wieso nimmt er sich diesen Ton raus? Also wieso kann er das machen? Also das kannst du eigentlich, und warum spurt Ilja so? Und weil ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich nach einem Grund gesucht und dann bin ich an dem Wort hängen geblieben als Begründung. So, you know? Aber war ja dann auch nicht so. Er hat sich dann ja am Ende losgesagt. Also war es wohl davor,
und
nur er hat.
Wird Alexei ja auch los. Ja. Ne? Also der Plan,
weil er halt einfach
ja
sagt, no more. So, hier ist mein Angebot und das war's dann jetzt. Also habe ich dann erst dann verstanden, ach so, er musste sich lossagen. Er hat also aufgrund von Familienbanden und Verstrickungen, weil der Vater halt noch lebt und weil er Alexei brauchte, damit er sich um den Vater kümmert, hat er das wohl ertragen. Das hatte ich aber nicht mitgeschnitten. Also ich habe es nicht so verstanden. Das habe ich mir dann am Ende so zusammengebastelt. Dass er das wohl, also das ist jetzt meine Erklärung, er hat das alles geschluckt, weil er ihn brauchte als Pflegeperson für seinen Vater.
Obwohl Alexei da ja auch einen richtig Scheißjob
nicht den besten
gemacht
hat, Job gemacht,
weil er hat ja offensichtlich auf den Vater nicht so richtig gut aufgepasst oder ihn nicht ordentlich gepflegt.
Also war öfter auf jeden Fall nicht ist dann nicht seiner Pflicht nachgekommen. Aber für Ilja sagt er auch hinterher, er schämt sich halt, dass er nicht seinen Vater pflegen konnte. Aber da ja auch alle wohl an diesem Tisch finanziell von ihm abhängig sind. So. Dieses ganze Konstrukt habe ich aber überhaupt nicht verstanden, bis zu dem Moment, in dem das aufkam. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das bewusst als Rätsel geführt war, sondern das war eher ein, also nicht gewolltes Fragezeichen, so würde ich das nennen, von warum ist die Dynamik das und warum? So, das ist nicht die Art von Frage, also wenn du daraus ein Geheimnis oder eine Frage machen willst, dann muss man das aktiv anders führen. Das war noch meine Frage. Und dann Muss ich noch mein
dein Zitat.
Zitat erklären?
Ja, bitte.
Ja, you're such an asshole. Weil das ja das wiederkehrende, die wiederkehrende Bezeichnung von Shane zu Ilja ist. Und es ist natürlich das Gegensätze ziehen sich an, Klischee, er ist halt der Bad Boy, er ist halt das Arschloch und natürlich verliebt man sich in das Arschloch so. Und ich habe es genommen, weil ich das so zweischneidig finde. Einerseits finde ich das halt als Dynamik, die immer wieder irgendwie proklamiert wird, ach ja, dann ist ein Mann ein Arschloch und man findet das auch sexy, finde ich schwierig. Mhm. So, ne? Toxisch, nü, ist zu, ach ja, das ist ja nicht ganz anders. Finde ich auch alles schwierig. Dann denke ich so, räum dein Shit auf und sei nicht so. Mhm. So. Also, ja. Aber es funktioniert halt.
Ja.
Und das ärgert mich, aber es funktioniert halt. Als,
Ja, ich würde dich jetzt gerne noch fragen, aus welcher Folge das Zitat ist. Wahrscheinlich weißt du es nicht mehr, weil
genau,
es kommt in jeder Folge mehrfach vor.
Ja, genau. Es ist immer wieder und der Konter ist halt, you're so boring, ne? So.
Finde ich übrigens auch problematisch. Shane,
das hat aber nicht dieselbe
Shane
Wirkung.
Der als boring, als langweilig, als Langweiler von Ilja auch immer betitelt wird. Wir sehen ihn mehrfach. Da gibt es auch so eine schöne Parallelmontage, während Ilja irgendwie Party macht und in der Disco ist und trinkt und schöne Frauen küsst und so weiter. Schnitt, sitzt Shane zu Hause mit einer Brille auf der Nase und liest ein Buch. So. Ich finde es sehr problematisch, Langweiler oder anders, Lesende als Langweiler zu charakterisieren. Das finde ich nicht richtig. Möchte ich fürs Protokoll hier festhalten.
Ja, ist hiermit notiert. Funktioniert sehr aber, gut. Der Gegensatz.
Also langweilig, Lesende, das Lesen ist nicht langweilig. Vielleicht, fair enough, ist Lesen ein ruhiges Hobby. Im Gegensatz
es ist natürlich,
zu Party machen. Aber es ist nicht
wird
langweilig.
Es wird ja auch am Ende dahingehend noch umerzählt, dass Shane nicht langweilig ist, sondern er möchte halt relaxen und peaceful und Meditation. Und das ist ja das, also was er ja nicht kann. Und er nennt es halt boring und eigentlich ist es halt inner peace and quiet und so.
Und Bildung, Mann. Bildung. Lesen bildet.
Bildung auch, genau. So.
Ich möchte noch eine schöne Sache mit dir teilen, weil ich das ein ganz wunderschönes Bild fand. Wir gehen nochmal in die Folge 3, in die Scott Hunter-Folge. Ja. Übrigens auch hier ganz kurz angemerkt, dass man in einer Serie eine einzelne Episode hat, die quasi völlig aus der Art schlägt, weil die eigentlichen ProtagonistInnen der Serie darin überhaupt nicht vorkommen und quasi so der Fokus, das Spotlight auf eine vermeintliche Nebenfigur gelenkt wird. Das kennen wir auch aus anderen Serien.
Ja.
Unter anderem kommt es in der von uns sehr verehrten Serie The Bear vor. Wir erinnern uns.
Ja.
Da gibt es mehrere solcher Episoden. Unvergessen die tolle Marcus-Episode, wo er in Kopenhagen ist. Mhm. Fantastisch. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, in der Scott Hunter Kipp Folge 3 gibt es, wie ich finde, dieses zauberhafte Bild. Kipp ist ja der Smoothie-Mixer. Und die lernen sich ja quasi kennen über diesen Special Smoothies, sind, glaube ich, Blueberries und eine extra Banane, die eigentlich quasi laut Rezept da gar nicht reinkommt. Aber
die
das
darf
hat
da gar
Kip,
nicht rein.
Genau, das hat Kipp irgendwie einfach eigenmächtig entwickelt, dieses Rezept. Und dann kommt Kipp irgendwann und hat ein paar Socken. Und das sind blaue Socken mit Bananen drauf. Und er hat gesagt, ich habe die gesehen, ich musste die kaufen. Ich fand, sie sehen aus wie der Smoothie. Das sollen deine Glückssocken sein. Und wenn du sie doof findest, ist es voll okay. Du musst sie nicht tragen. Und Scott nimmt sie und sagt, ich liebe sie. Ich liebe sie. Und wir sehen, wie Scott kurz vorm Spiel in der Kabine, wenn die sich da fertig machen, zieht er diese Glückssocken an, diese wirklich sehr auffälligen blauen Socken mit den gelben Bananen darauf und zieht dann aber quasi neutrale graue andere Socken darüber.
Ja.
Und ich finde, das ist ein wirklich total schönes Bild für, eigentlich fühlt er das und liebt das, aber hey, ich muss mich tarnen, ich muss es verstecken.
Ja.
Ich kann das nicht offen zeigen. Deswegen ziehe ich die anderen Socken da drüber.
Ja.
Oh, das ging mir irgendwie nah. Das fand ich irgendwie, das war ein schönes, aber auch sehr trauriges Bild.
Ja.
Aber das hat mich berührt. Das fand ich gut.
Ja, da schließe ich mich an. Das war sehr berührend. Ich fand die zwei Wahnen nicht berührend. Ich war dann auch traurig, als die Folge vorbei war, weil ich dachte, oh nein, ich möchte noch mehr sehen. Die waren wirklich...
Hoffentlich kommen Scott und Kip in der zweiten Staffel vor.
Ja, hoffentlich.
Ja.
Schön wär's.
Ja. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel, wirklich. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Natürlich gucken wir
auf jeden Fall.
Na sicher.
Besprechen
Na
wir
klar.
sie dann hier?
Ja, na klar.
Na klar. Ja, manchmal gucken wir auch zweite Staffeln dann hier nochmal privat und besprechen nicht. Da machen wir auch Unterschiede. Hier kündigen wir hiermit an, die zweite wird geschaut.
Ich freue mich jetzt schon drauf.
Und besprochen. Ich freue mich auch schon drauf. Ja, ich will auf jeden Fall wissen, wie das jetzt weiterführen. Da wird jetzt mein, der Teil der Drehbuchautoren einen Teil in meinem Hirn lange dran rum überlegen.
Ja. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Damit schließen wir Heated Rivalry ab und kündigen an, womit wir in zwei Wochen wiederkommen. Und zwar mit einem Film, einem Klassiker.
Oh ja.
Und zwar welchem, Anne?
Wir gucken E.T. und wir sprechen hinterher drüber. E.T., ich freue mich drauf. Das wird großartig.
Das wird Wahnsinn. Ja, das wird großartig. Ich habe ihn erst einmal gesehen in meinem Leben.
Wann war das?
Und es ist lange her. Ja. Mhm.
Ich gebe es zu. Ey, bei mir auch. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich an jedem verregneten Wochenende E.T. gucken würde. So ist es nicht.
Nein, nein. Locker 15, 20 Jahre. Ja, ja. Das wird spannend. Das machen wir. Schaut auch gerne E.T. Bis dahin, abonniert den Kanal, klickt die Glocke, lasst gerne viele Sterne da, Kommentare auch, Kritik, Lob, Anregungen auch immer gerne direkt an uns über unsere E-Mail-Adresse oder über unsere Instagram-Kanäle, alles unten in den Shownotes zu finden. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Anne, für wieder eine Stunde schon gesehen. Eine Freude war's.
Ich danke dir, Lisa. Es ist immer eine Freude.
Ja.
An euch da draußen, bleibt uns treu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber noch viel wichtiger, bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
Tschüss.